Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Und in der Stimme Gott uns langsam nahm er an die Gestalt eines Vergissmeinnicht-Nebels. Möglicherweise gelingt's mir zu flüchten hierher ebenso morgen, wenn im Zenit die Sonne des Himmels bringt in den Schlaf, raunte er mir ins Ohr, erklimmend die Leitersprossen des Mondes.
Ja, gleich. Wie viel haben wir?
Es ist eigentlich vorbei.
Ach, schon vorbei.
Ja. Nur noch das Buch nochmal. Wir haben leider ein sehr hartes Zeitregiment und müssen jetzt drauf dringen. Sozusagen das letzte Buch wird nochmal erwähnt, ganz kurz.
Ja, es handelt sich um Slavomir Gvozdenovic, einen Serben, der in Rumänien lebt und dort die serbische Minderheit auch im Parlament vertritt. Ein ebenso sehr emsiger Vertreter der Völkerverständigung und der also rundherum nur unterwegs ist, um die Fäden zusammenzuziehen.
Herzlichen Dank für die Präsentation der Bücher. Ich darf Sie noch darauf hinweisen, dass, wenn Sie möchten, die Bücher natürlich auch zu erwerben sind. Draußen liegen sie zum Kaufen bereit. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und am Stand vom Pop-Verlag kann man sämtliche Bücher, die hier erwähnt worden sind, ebenfalls erwerben. Schönen Dank.
Ich darf Sie begrüßen zur nächsten Veranstaltung des Pop-Verlags. Wir haben hier eine Autorin und zwei Autoren und den Horst Samsung, der gerade noch sich zuschaltet, als Moderator. Und ich würde vorschlagen, dass wir auch mit der Frau anfangen. Also ich begrüße Edith Oczowski und darf Frau Samsung bitten, kurz Einführung zu geben.
Ja, ich habe die Ehre, heute die Edith Oczowski vorzustellen. Sie stammt aus dem Banat, aus Rumänien, aus Temeswar, ist 1990 ausgereist und in Berlin ansässig geworden. Edith Oczowski ist eine Vertreterin, die zwischen den Genres hin und her springt. Sie ist Romanautorin, sie ist Dichterin, sie ist Literaturkritikerin und hat sich einen Namen gemacht auch mit vielen Rezensionen über die rumäniendeutsche Literatur. Das ist sozusagen ein Sachgebiet von ihr, kann man ruhig sagen. Und wie alle rumäniendeutschen Autoren schreibt sie auch wunderbare Gedichte. Und die sind in dem Band im Wohlklang unverhohlen erschienen. Ein sehr schöner Gedichtband. Ich habe gerade heute erst reinlesen können. Im Pop-Verlag ebenfalls. Und daraus wird sie uns heute ihre Lieblingsgedichte präsentieren. Bitte, Edith.
Dankeschön. Ja, hallo. Ich werde Ihnen das titelgebende Gedicht vorlesen. Damit werde ich anfangen. Und das heißt Unverhohlen. Unverhohlen. Worte zurückholen und aufscheinen lassen, im Wohlklang unverhohlen, greinen und meinen, juchzen und schluchzen, fassen, unterlassen, umschreiben, ankreiden, unumwunden umrunden, streifen, begreifen und suchen nach dem richtigen Ton. Der Band ist in mehreren Zyklen aufgeteilt. Der erste Zyklus heißt Freimat. Und da geht es um Rumänien. Wie könnte es anders sein? Und das erste Gedicht daraus heißt Madeleine, in Anlehnung an Proust. Für Heidi. Die warme, wohlige Wärme vom Kochtopf, während die Suppe brodelt, in der eisigen Küche steht Frau Schmidt und tranchiert das Händel. Das Kind schaut ihr zu, wie sie das kalte Fleisch in Stücke schneidet. Die Freundin unterdessen macht sich fein für den Kirchgang. Sonntag früh in Temeswar. Das zweite Gedicht mit einer bildnerischen Arbeit von Ilse Hehm heißt Zumute. Heimatlich ward's mir zumute, in Temeswar einmal. Den Leuten halt ich's zugute, den Weiden, dem Fluss so fahl. Und mancher bekannten Ecke, in die ich mich zuweilen verirrt und tränenreich wieder entdecke, wie man seine Kindheit verliert. Heimatlich ist's mir zumute im sperrigen Berlin. Dem Kinde halt ich's zugute, den Reben und Tulpen, die welken dahin. Und dann ist eine Arbeit von Ilse Hehn zur Muttersprache. Muttersprache. Auch verwirrt spricht meine Mutter noch mit dem Zungenschlag von daheim. Ansonsten wird mir die Sprache aus dem Koffer zurechtgestutzt. Selten rede ich noch wie Zaus. Der zweite Zyklus heißt Trivia und daraus lese ich das Gedicht Gefährlicher Gefährte. Gefährlicher Gefährte, du, der du herumirrst, sperrig ist die Stadt, die du erobern willst. Bruder Wahn hat dich im Würgegriff, frei fürs Verderben, Grenzen liegen brach. In einer unerreichbaren Welt der Guten und Bösen, des Gottes, der du bist, wer soll dich erlösen, vermeintlicher Christ? Fahr los, Gefahr, geh auf die Fährte. Und zum Schluss eine Pastiche in Erinnerung an Rolf Bossert, Wir ruhen. Hautnah erzittert dein Bauch, schwül drückt im Zimmer die Luft. Über der Asche in der Gruft hängen wir bald schon als Rauch. Vielen Dank.
Ja, das war's. Ich will nur kurz zur Illustration etwas sagen. Ilse Hehn ist eine der wichtigen Banater Dichterinnen. Sie ist die Vizepräsidentin des Exil-Pen-Clubs, Sektion deutschsprachige Länder, lebt in Ulm und hat mit diesen Überschreibungen, mit Fotografien und Überschreibungen eine alte Aktivität von ihr aufgegriffen, denn sie ist auch Kunstlehrerin. Damit gebe ich jetzt an Erik Giebel weiter und er wird die weiteren Autoren präsentieren.
Ja, ich darf zwei Berliner Autoren begrüßen. Zu meiner Rechten Harald Kröhler und zu meiner Linken Bernd Kebelmann. Ich habe beide Bücher nicht komplett gelesen. Ich habe mal reingeschaut. Ich will auch nicht zu viel Lesezeit den Autoren wegnehmen. Das eine, Blind Date mit Ägypten von Bernd Kebelmann, bezeichnet sich als Reiseroman. In Eile, im Mantel, er kommt etwas flotter daher, neue Stories. Und so ist auch der Sound, kann man sagen. Bei Harald lernt man schnell, dass man neuerdings mit Hammer und Axt durch Berlin geht, weil man könnte, und Ohrenstöpsel, es könnte ja was passieren. Bei Bernd lernt man sehr viel über die Kultur der alten Ägypter. Und es ist seiner Schreibweise eigen, dass sich sehr viel über sehr wichtige Fußnoten erschließt, die Zusatzinformationen geben, die wirklich lesenswert sind. Jetzt weiß ich nicht, ich schlage vor, wir fangen mit dem Älteren oder dem Jüngeren, ich weiß nicht, wie alt beide sind. Ich schlage vor, wir fangen mit Harald Kröhler an, bitte.
Ich lese die erste Geschichte oder ein Teil der ersten Geschichte, mehr ist ja nicht Zeit, aus diesem neuen Stories-Buch, also ein Buch mit Stories, mit Erzählungen, In Eile im Mantel. Leute, was sich so ändert. Als ich mit der Frau Hertel einen Haarschneidetermin vereinbarte, kapierte ich bald mehr. Ich erschien also zu dem Termin im Families Hauptstadtschnitt Hairstyling. Frau Hertel bemühte sich persönlich um mich und mich zu langweilen, das wurde mir ausgetrieben. Frau Hertel ist die Inhaberin des Hauptstadtschnitt Hairstylings. Und die Frau Hertel fährt in der U-Bahn, die über den Kotti und durch Neukölln geht, nur noch mit Nothammer. Immer jetzt. Diese Friseuse, Frau Hannelore Hertel, nimmt also in ihrer Handtasche jedes Mal einen 27 cm langen und vor allem 300 Gramm schweren Eisenhammer mit. Den hat die ständig bei sich, um sich im Notfall aus der Bahn herauszuhämmern. Da ist doch schon, sage ich, ein Spezialhammer neben den Fenstern angenietet. Nicht bei jedem Fenster, sagt die Friseuse zu mir. Kann ja auch sein, dass sie mich nicht an einen Hammer ranlassen. Wer sie? Die neuen Ausländer oder weiß ich wer? Ach, ich will nicht weiter drüber sprechen. Wieso nicht? Nicht mit ihnen. Und lieber schnibbel, schnibbel weiter bei meinen Haaren. Sie gehe immerhin auf Nummer sicher. Mit dem Hammer wird sie nötigenfalls die Scheibe zertrümmern. Ich hab sie nur gefragt, sage ich. Ja, aber wie? Da weiß ich schon. Seien Sie doch nicht noch gegen mich. Früher waren Sie nicht so überempfindlich. Damit bringe ich die Frau Hertel schnell zum Aufjaulen. Andere in den Bedienungsstühlen neben mir werden hellhörig. Die blicken aus den Augenwinkeln zu mir her. Langweilten die sich auch zu Hause vor ihrem Kabelfernsehen? Auf jeden Fall erfahre ich jetzt, die Frau weiter links von mir nimmt seit neuestem ein Reizgas-Sprühgerät mit, um sich gegebenenfalls Platz schaffen zu können. Und die Betreffende hat nicht nur das Tränengas dabei, sondern noch eine Schutzbrille. Die führe sie mit, falls sie plötzlich von wem geblendet werde. Ob das nicht übertrieben sei, sage ich. Dadurch provoziere ich aber nur, dass mir die Frau im Sessel rechts, eine Frau, die ich schon ein Jahr kenne, ihre zwei Oropax präsentiert. Ekelhaft gewordene Oropax-Stöpselchen. Und übertrieben sei das längst nicht, sondern gut gegen Böller. Sie habe jetzt genug. Genug? Ja, wieso denn? Wieso? seit genau neben ihr zwei Afrikaner einen Böller losgeknallt hätten. Sie tue sich jedes Mal in der U-Bahn Oropax-Wachs in die Ohren. Auch wegen eventuellem Explosionskrachen. Exakt so, sagt sie. Und sie kümmere sich jetzt nur noch um eine Atemschutzmaske. So einen Mundschutz, wie Bauarbeiter oft einen vor der Gusche hätten. Ob ich wüsste, wo ein Atemmundschutz zu kriegen sei. Ein Mundschutz sei umso wichtiger, wo doch jetzt bald noch mehr Flüchtlingsmassen da sein würden. Sie gebe auch schon keinem mehr die Hand. Was? Warum nicht? Sagte ich. Wütend werde ich, wie wenn sie meine Hand bereits im Leeren stehen gelassen hätte. Da kann sich ja eine Krankheit übertragen, Sie Schlauberger. Das sei schon immer so gewesen. Weshalb haben Sie es denn bisher nicht vermieden, den Händedruck? Die Hand haben Sie doch immer gegeben. Es kann ja was von einem Syrerflüchtling oder Bootsflüchtling übertragen werden. Und was weiß ich denn, ob Sie zuvor einem Nordafrikaner die Hand gegeben hatten? Das kann ich nicht wissen. Wenigstens mindere ich die Ansteckungsgefahr. Also wirklich deshalb? Und die ist jetzt viel größer geworden. Viel. Die Frau zuckte auch bei ihrer Friseuse mit der Hand zurück, als sie zu Ende geföhnt war und die Friseuse ihr, einer Stammkundin freundlich vertraut, die Hand hinstreckte. Diese Friseuse hatte vielleicht nicht alles so genau verfolgt. Einfach eben sagte die Kundin nochmal zu mir, aus der Sorge, mich anzustecken. Das kann genauso noch von den eingeführten Schwarzen, den Sklaven, ja, Sie sehen, ich habe das kurz hier überschlagen, also von Afrikanern kommen, so wie jetzt zu uns afrikanische Bootsflüchtlinge kommen. Mahlzeit. Mahlzeit, wiederhole ich, sie sollen die Flüchtlinge ja nicht essen. Aber durch afrikanische Sklaven ist kein Indianer krank geworden. Seltsam freilich. Nun hatte ich meine Nachbarinnen erst recht gegen mich. Manche steigerten sich da immer weiter, beängstigend. Die Frau vor mir, die sich eine Stumpffrisur schneiden ließ, bückte sich unter der Schere des Friseurlehrlings weg, klappte ihren Kurzrucksack auf und zog ein veritables Beil heraus. Binnen wenigen Sekunden hatte sie das rausgeholt. Frappierend. Das hab ich mit seit einem Monat. Sind Sie jetzt still? Es ist schon so viel passiert, mir reicht's. Ich will mich auch wehren als Frau. Zwei Frauen fanden das gut mit der Axt. Zwei Frauen, darunter die eine angestellte Friseuse, fanden, es gehe zu weit. Deshalb wurde die Beilbewehrte von mir abgelenkt und ich war aus dem Schneider. Ich blieb allerdings meinerseits aufgewühlt und ich pulverte dann auch los. Ich hätte das alles nicht im Rucksack, keinen Mundschutz, keinen Atemschutz. Ich hielt es für neurotisch, großstädtisch und eventuell schon für psychopathisch. Sie drehen ja da ganz durch. Sie sei aber Diplompsychologin, sagte nun die rechts von mir Sitzende. Und Sie können mir verraten, neurotisch sei das durchaus nicht. Ich breche jetzt ab, die Zeit ist rum, das geht dann noch so ein Stück weiter.
Ja, danke, Harald Kröhler. Da wir die Geschichte nicht ganz gehört haben, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass der Autor und der Erzähler und die Figur nicht identisch sind und schon gar keine identischen Ansichten haben. Aber ich glaube, es ist klar geworden, aber ich wollte es nur nochmal sicherstellen. Also, wir kommen jetzt zu Bernd Kebelmann. Bernd Kebelmann ist vor vielen Jahren erblindet und er liest demnach nicht, sondern er hat eine Technik, dass er sich die Texte ins Ohr flüstern lässt und spricht sie dann. Wir sind sehr gespannt. Bernd, bitte. Ich schalte.
Ja, vielen Dank, Erik. Ich freue mich, hier zu sein. Meine eigentlichen Leseorte sind vor allen Dingen Berlin und die Orte, wo sich die Europäische Autorenvereinigung, die Kogge, trifft. Das ist in Eifel, in Minden, in Süddeutschland. Lesereisen nach Polen als Lyriker. Ich habe viele Gedichte früher geschrieben. Jetzt bin ich bei der Prosa gelandet mit etlichen Büchern und das neueste Buch im Verlag, um den es heute geht, der jetzt sich präsentiert mit einigen Werken. Ich freue mich, beim Pop Verlag angekommen zu sein, der viele Autoren aus der Kogge veröffentlicht hat, der Europäischen Autorenvereinigung. Mein Buch Blind Date mit Ägypten, woher der Titel kommt, ist jetzt leicht geklärt. Für einen Blinden ist nichts leichter, als durch Zeit und Raum zu tunneln, ganz im Sinne der heutigen physikalischen Vorstellungen. Und Sie müssen also keine Angst haben, dass die 4 Jahrtausende Zeitgeschichte nicht im Fluge vergehen, wenn Sie das Buch in die Hand nehmen. Es ist sehr stark strukturiert und beginnt jedes Kapitelchen, es beginnt mit einem Dreizeiler, andere sagen dazu Haiku. Ich vergleiche das mit ägyptischen Hieroglyphen. Davon lese ich aber nichts, weder von den Kopten noch von den alten Pharaonen, wie du sagtest, Erich, weder von den heutigen Muslimen noch von der jüdischen Geschichte Ägyptens, die es ja auch gibt, und natürlich die arabische. Ich lese etwas aus dem Vorwort, aus dem Nachwort über das Buch. Es könnte auch ein Vorwort sein. Ein Zitat des blinden Argentiniers Jorge Luis Borges zu Beginn. Es gibt keine andere Zeit als die jetzige. Dieses gleich geschehenen und schon gewesenen Augenblicks, in dem der Tropfen in der Wasseruhr fällt. Das trügerische Gestern ist ein Raum mit unbeweglichen Wachsfiguren und literarischen Reminiszenzen, die Zeit in ihren Spiegeln mählich verlieren wird. Und dieser ungreifbare Nachmittag gehört der Ewigkeit, nicht dem Gedächtnis. Unsere Ägyptenreise liegt einige Jahre zurück, aber was will das schon heißen? Alles, was man heute in Ägypten bewundert, sind Vergangenheiten, Relikte eines einmaligen Teils der Kulturgeschichte der Menschheit, aber doch nur Relikte. Die Reiche der Welt blühen auf, sind mächtig, prächtig, zerfallen wieder, von Wind und Zeit verweht. Diese Zeit, eine zyklische, eine von Dauer, maß man im Reich am Nil mit klug ersonnenen Wasseruhren. Aber was ist schon die Zeit? Alles ist eitel und haschen nach Wind, schrieb schon Salomo, der Weise 1000 Jahre vor Christus. Zu den Eitelkeiten gehört es wohl auch, blind durch Ägypten zu reisen. Aber Carla M., die Leiterin einer Reisegruppe deutscher Touristen, sehbehindert mit sehendem Anhang, sorgte mit ihrer Landeserfahrung und Bakschischgaben dafür, dass wir, wohin wir auch kamen, Greifbares unter die Finger bekamen. Als Blinde bemühten wir uns darum, den augenmächtigen Reisebegleitern das genaue Sehen zu lehren. Wir gebrauchten zu diesem Zweck die handgreifliche Methode, erforschten detailgenau den fassbaren Teil der Welt, begriffen mit eigenen Händen Realität und Schein. Jeder von uns, sei er blind oder sehbehindert, würde so auf eigene Weise das Land, die Landschaft Ägyptens genießen, die Stadt, die Wüste, das Menschengewühl des Bazars. Dinge und Menschen nicht oder kaum mit den Augen wahrnehmen zu können, ist für das Urteilsvermögen durchaus nicht so entscheidend, wie es Sehende stets empfinden. Klang, Geruch und Geschmack, jeder Körperkontakt teilt sich mit, kehlegraue Stimmen, die Sonnenglut, der kühle Schatten, der Staub auf der Zunge, der Sand unterm Fuß. Auch der Müll, auf den wir bald stoßen würden, alles ist sinnlich erlebbar. Vieles konnte uns täglich begeistern, erstaunen oder bedrücken, und manches auf dieser Reise blieb den Augen für immer verborgen. Die sehenden Begleiter mochten die Menschen betrachten, die Wüste, die Tempelruinen, die Schönheit der Hieroglyphen bewundern. Aber schon die Bedeutung der Zeichen war optisch nicht zu erfassen. Die Aneignung der Geheimnisse vergangener Wirklichkeiten erfordert von jedem von uns vor allem Vorstellungskraft und genaues Hören auf die Worte des Fremdenführers. Der beste Zugang zu dieser uralten und zum Teil in der Wüste vergrabenen Welt, die noch den schärfsten Augen irreal erscheint, gelang durch Fantasie, ein wenig historisches Wissen und etwas Lebenserfahrung. Die Bilder erstanden im Kopf. Ereignisse aber kamen uns nahe und wurden plastisch, greifbar, lebendig, als seien sie eben passiert. Mit dem Ort verband sich die Zeit. Sie wurde fließend. Wir hatten auf einmal Jahrtausende unter den Fingern. 20 Tage lang bereiste die Gruppe ein Land, das aus kosmischer Perspektive zwei Einzelheiten erkennen lässt, den Nil und die Pyramiden. Das Nilwasser ist den Ägyptern von je als Wasser des Lebens vertraut, als Strich durchzieht es die Wüste, an seinem Rand stehen die ältesten, noch außerhalb des Planeten Erde stehenden großen Pyramiden. Ein Teil des geistigen Fundaments irdischer Hochkulturen, unverrückbar fest und majestätisch, schweigend ohne jeden Anflug von Zeit. Doch ein Bewusstsein, das es verstand, solche mächtigen Zeichen zu setzen, weist hinaus ins All und seine unendlichen Zeiten, jenseits von Tod und Leben. Und sehr viel Lebendiges, täglich Erlebtes, steht nun in diesem Buch zu lesen, also nicht nur von den alten Ägyptern, sondern, wie ich sagte, auch sehr vieles von heute, von den Erfahrungen, die wir mit den sehr lebendigen, sehr freundlichen und sehr vielen Ägyptern gemacht haben. Von Kairo bis Abu Simbel. Viel Freude beim Lesen und danke fürs Zuhören.
Ja, herzlichen Dank. Bevor nun Frau Otschowski, die Kollegin, den Abschluss macht, möchte ich mich bedanken für Ihr Interesse. Danke beim Verleger Dryan Pop, der hier vorne sitzt, dem Horst Samsung für die Mitmoderation und den Kollegen, die hier gelesen haben. Also, das Schlusswort hat Edith Otschowski. Ich danke Ihnen und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen.
Ich will ein ganz kurzes Pastiche in Anlehnung an Marius Keuti vorlesen, für Marius Keuti, mit Titel In dir der Stift, vor dir das Wort. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.